schön und gut, das junge Buch.
Mittlerweile Ausgabe Nummer 3 und wir sind verbunden mit Tobias Goldfarb, der sitzt in Berlin. Hallo Tobias.
Hallo, hallo.
Der Tobias hat ein neues Buch geschrieben. Das ist ein Jugendroman und der heißt Niemandsstadt, ist erschienen im Thienemann Verlag. Und Tobias wird jetzt darüber mit Ben Tepper sprechen, der hier neben mir sitzt. Ben ist 17 und ich habe ja gesagt, ich möchte nicht selber die Interviews führen, sondern das sollen lieber Leute machen, die was davon verstehen, nämlich in dem Fall der Ben, der hat das Buch nämlich gelesen.
Ja.
Und in den letzten Tagen und ich glaube, es hat dir ganz gut gefallen, ne?
Es hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Anfangs war ich tatsächlich, also ich hatte mich sehr auf das Buch gefreut, weil ich bin sowieso so der Typ, der auf Fantasy und sowas steht. Und das Buch klang für mich sehr vielversprechend anhand schon des Klappentextes. Und als ich dann das Buch angefangen habe zu lesen, ist mir aufgefallen, oh, das geht das Ganze ja ein bisschen anders an, weil das ja mit dieser Traumwelt zusammenhängt. Und der Hauptcharakter Josephine lebt ja nicht direkt in der Welt drin, sondern träumt diese Welt ja und flüchtet da eher vor der Realität in diese Traumwelt hinein. Und meine erste Frage an dich, Tobias, ist tatsächlich, wie bist du überhaupt darauf gekommen, Kinderbücher und Jugendbücher zu schreiben? Das würde mich interessieren.
Also das ist mein allererstes Jugendbuch. Ich habe davor ziemlich viele Kinderbücher auch geschrieben. Da bin ich eher durch Zufall reingerutscht. Ich kannte einen Illustrator, der häufiger Illus gemacht hat für Kinderbücher und der hat manchmal auch Aufträge bekommen mit Text und hat mich dann gefragt, möchtest du nicht mal den Text machen und dann können wir das gemeinsam abliefern. Und dann gab es Aufträge plötzlich nur Text, ohne Illustration. Und so bin ich irgendwie da reingerutscht. Ich habe ja die ersten Kinderbücher, die Kinderbuchreihe Kokolores und Co. Das ist eine Kölner Gang, die in Köln Kriminalfälle löst. Davon gibt es 9 Bücher, glaube ich, mittlerweile sogar. Genau, die habe ich ja vor ungefähr 20 Jahren schon das erste Buch geschrieben. Und und Jugendbuch, das kam dann irgendwann so als nächster Schritt. Man kann also ein bisschen längere Sätze schreiben, kompliziertere Wörter verwenden, größere Gedankengebilde aufmachen und dickere Bücher schreiben. Das Buch hat ja auch fast 400 Seiten.
Ja.
Und Niemandsstadt ist dann mein erster Wurf in diese Richtung.
In der Geschichte geht es ja um Josephine. Und sie ist eine Einzelgängerin, sie hat auch eher ein eher jungenhaftes Aussehen. Und ich habe so das Gefühl gehabt, als ich das Buch so gelesen habe, da schwingt so ein bisschen Gesellschaftskritik mit. Also so, keine Ahnung, dass wir technologische Sachen und Multimedia mittlerweile ziemlich hoch in unserer Gesellschaft anrechnen und das hat einen ziemlich großen Stellenwert genommen. Und jetzt wollte ich dich fragen, wo denn die Inspiration dahergekommen ist, so zum Beispiel für die Crowbots und für Magic Industries oder
genau. Ja, das ist ein Gedanke, der mich schon relativ lange beschäftigt. Und ich liebe natürlich Technik. Ich beschäftige mich total gern mit meinem Computer und irgendwelchen Mikrofonen und solchen Dingen. Aber gleichzeitig sehe ich natürlich auch, was das alles machen kann. Und man hat ja so schon lange nicht mehr richtig den Zugang dazu, was in so einem Computer wirklich passiert, was in so einem Mikrochip irgendwie alles abläuft und wie so ein Algorithmus funktioniert, der dir serviert, was du bei Instagram oder Facebook siehst. Und interessanterweise wissen das ja teilweise die Entwickler dieser Algorithmen selber auch nicht mehr. Es gibt ja diese selbstlernende künstliche Intelligenz und die schreiben das Anfangsprogramm und von da an entwickelt sich das Programm weiter. Und irgendwann ist es so undurchschaubar, dass die Programmierer selbst das nicht mehr richtig verstehen, aber es funktioniert. Und da kam dann irgendwie der Gedanke, das ist ja echt krass, ne? Also das, was wir in der Tasche tragen, das Smartphone ist so ein richtiges Zaubergerät. Das kann das gesamte Wissen der Menschheit abfragen, das kann ein Bild von dir woanders hin beamen und es kann so viel, wie eigentlich diese Zaubergegenstände damals in den Märchen konnten. Und es ist ja ungefähr ja, weiß nicht, es ist so 13 Jahre her, dass Steve Jobs irgendwie das erste iPhone aus der Tasche gezogen hat, ja, bei dieser Präsentation und gesagt hat, das ist Magic, ja, das ist ein magischer Gegenstand. Und man hat das dann natürlich als Marketing abgetan. Aber ich habe von da an schon gedacht, irgendwie ein interessanter Gedanke wäre doch, wenn das gar kein Marketing ist, wenn das tatsächlich stimmt, wenn wirklich Magie in diesen Geräten stecken würde. Und deshalb können die so viel und deshalb verstehen wir die nicht, weil da Magie drin ist. Und aber diese ganzen Silicon Valley Leute wollen uns natürlich nicht, wollen uns das verbergen, ja, wollen nicht, dass wir wissen, dass diese Geräte in Wirklichkeit magisch sind, denn diese Magie nehmen sie irgendwo her. Und woher nehmen sie die? Die nehmen sie aus unseren Träumen. Sie stehlen unsere Träume, um das in die Geräte zu stecken. Das ist ein bisschen so die Grundidee, ja, dieses Buches.
Genau. Deswegen kommt natürlich auch der, also daher kommt natürlich auch der Name Magic. Es gibt noch eine weitere Protagonistin in dem Buch, und zwar Elisabeth. Und ich fand, wie das Buch geschrieben wurde, mit dem Kontrast zwischen Elisabeth und Josephine, fand ich tatsächlich ganz interessant, weil das dem Buch so eine gewisse Abwechslung gegeben hat. Weil einerseits hat man Josephine, die in dieser Traumwelt gefangen ist, und andererseits hat man Elisabeth, die natürlich in der realen Welt mit Magic am Kämpfen ist und so weiter und so fort. Und jetzt wollte ich dich auch noch fragen, wie bist du darauf gekommen, zwei Protagonistinnen, also das Buch so zu schreiben, dass du praktisch zwei Storylines parallel zueinander hast eigentlich?
Ja, das hat die Figur sich selber ausgesucht. Ursprünglich sollte das Buch nur aus der Perspektive von Josephine erzählt werden. Und Elisabeth hat sich so von einer Nebenfigur sich selber ausgesucht, dass sie jetzt auch eine Stimme haben möchte. Das klingt vielleicht so ein bisschen esoterisch oder so, aber es ist tatsächlich beim Schreiben so, dass die Figuren ihr Eigenleben entwickeln. Und wenn man dann als Autor versucht, die Figuren zu stark zu kontrollieren, dann wirken die künstlich und zu verkopft. Und deswegen versuche ich auch meine Figuren so, wenn ich sie einmal aufs Gleis gesetzt habe, so frei wie möglich zu lassen. Und das ist tatsächlich ein ganz interessanter Prozess. Also die Figuren entwickeln sich dann tatsächlich anders, als man das vielleicht ursprünglich dachte. Und diese Elisabeth, diese Influencerin, die eigentlich ziemlich unsympathisch ist auf den ersten Blick, ne, ja, sondern sehr äußerlich lebt, die hat sich einfach diese Rolle als Protagonistin gekrallt. Und sie kann eben in diese magische Sphäre durch einen anderen Weg. Also Josephine kann sich in eine magische Welt träumen und Elisabeth muss eben über die Technik, über das Darknet in diese magische Sphäre rein.
Ja, das fand ich auch einen sehr interessanten Aspekt, weil Elisabeth sich über den Lauf der Geschichte halt sehr stark verändert und ich persönlich Elisabeth gegen Ende der Geschichte tatsächlich sehr sympathisch fand, obwohl ich das, muss ich zugeben, anfangs der Geschichte nicht wirklich fand.
Du hast gerade gesagt, dass sich die Figuren im Laufe der Zeit entwickeln, also die entwickeln ein Eigenleben. Ist es dir auch schon mal passiert, dass du einen Protagonisten irgendwie, also der ein Eigenleben entwickelt hat, wo du eine echte Antipathie gegen entwickelt hast und gesagt hast, oh Gott, ey, jetzt muss ich das irgendwie zu Ende bringen mit demjenigen oder derjenigen?
Ja, das passiert schon, aber jetzt kapitelweise. Also man hat da manchmal das Gefühl, Moment, das, was jetzt diese Figur mir erzählt, das interessiert mich nicht wirklich. Das langweilt mich selbst ein bisschen so. Und da muss man beim Schreiben total vorsichtig sein, dass man ganz radikal ist. Dass man sagt irgendwie, Moment, das, was du in den letzten 3 Tagen geschrieben hast, das ist es nicht. Ja, das hat dich beim Schreiben schon nicht so mitgerissen. Oder vielleicht hat es dich beim Schreiben total interessiert, aber wenn du es dann liest, merkst du, es ist irgendwie ein bisschen langweilig und das ist dann auch egal, ob man da 3 oder 4 Tage oder 5 Wochen dran gearbeitet hat, das muss man dann wieder rausschmeißen. Und ich versuche, alles, was nicht ganz, ganz authentisch die Stimme meiner Figuren ist, radikal rauszustreichen. Denn natürlich trifft man nicht immer den richtigen Ton.
Wie war das bei Niemandsstadt, als du das Buch ja konzipiert hast? Wie muss ich mir das vorstellen? Also hast du eine Idee? Ist dir irgendwie, wahrscheinlich irgendwann ist dir eine Idee gekommen und dann setzt du dich hin und machst dir einen großen Plan, wer, wie, wo, was, wo spielt? Oder wie funktioniert das, wenn du ein neues Buch angehst und konzipierst?
Na, es gibt ja diese zwei Schulen bei Autoren, ne? Die sogenannten Pantsers und die Plotters. Ja? Die Pantsers sind die, die auf ihren Pants, auf ihrem Hosenboden sitzen und einfach sich hinsetzen und irgendwas schreiben und irgendwie kommt es schon zusammen. Und die Plotter sind die, die im Extremfall komplett ihre Struktur, ihre Kapitelstruktur aufschreiben und genau wissen, was in welchem Kapitel Anfang, Mitte, Ende passiert und dann im Grunde Malen nach Zahlen das nur noch fertig schreiben. Und bei mir war das so, dass ich relativ unbedarft angefangen habe und angefangen habe, Geschichten einfach so zu schreiben. Dann wurde ich immer professioneller, in Anführungszeichen, und habe mir mal mehr durchgeplottet und habe mal mehr konzipiert und habe dann aber irgendwann gemerkt, die Geschichten werden zu verkopft, wenn ich sie zu stark konzipiere. Und habe deswegen angefangen, mir wieder Freiheiten zu erlauben. Und bei diesem Buch habe ich mir eigentlich ziemlich viele Freiheiten erlaubt. Also ich hatte die grobe Struktur der Geschichte im Kopf und war aber auch bereit dafür, alles über den Haufen zu schmeißen, falls sich beim Schreiben was anderes ergibt. Und habe dann den Figuren einfach ziemlich freien Lauf gelassen. Und deswegen war das auch so eine interessante Schreiberfahrung für mich, dieses Buch. Weil ich selber mich dauernd überraschen musste oder auch überraschen wollte mit einer neuen Wendung, die ich selber noch gar nicht kannte.
Wie lange hast du dran geschrieben an Niemandsstadt?
Ziemlich genau ein Jahr.
Also ein Jahr von der ersten Idee bis zum letzten Buchstaben und bis zum letzten Punkt. Wie ist das eigentlich, wenn du ein Buch beendest? Tut dir das dann leid? Tut dir das weh, dass die Geschichte zu Ende ist?
Ja, also dieser ganze Prozess, bevor ein Buch dann tatsächlich in den Druck geht, da ist ja noch unglaublich viel Dialog mit meiner tollen Lektorin Sandra Rothmund von Thienemann. Wir haben Mails hin und her geschrieben und überlegt irgendwie, was ist mit der Stelle, kann die vielleicht noch ein bisschen und das vielleicht raus und dann kommen die Layout, ersten Layouts und dann muss man vielleicht auch nochmal einen Satz rauswerfen, weil der nicht mehr auf die Seite passt und überlegt man welchen und das ist ein unglaublich intensiver Prozess mit viel Dialog und viel Ping-Pong. Und wenn der dann plötzlich vorbei ist und man einfach nur darauf wartet, dass die Druckmaschine angeworfen wird und das Buch rauskommt, das ist schon schwierig. Da fängt man direkt am besten an, direkt das nächste Buch zu schreiben.
Ist das denn so bei dir, dass du schon Ideen hast, während du an einem Buch arbeitest für, ach, das mache ich mal irgendwann, das habe ich in der Schublade liegen und vielleicht springt es mich dann an, wenn ich die Schublade aufziehe und du nimmst es in die Hand und arbeitest daran weiter? Wie ist das bei dir?
Ja, ich habe ständig neue Ideen für neue Bücher und der Mangel an Ideen ist nicht das Problem. Es ist eher die Zeit und die Disziplin, diese ganzen Ideen noch umzusetzen. Und natürlich ist bei manchen Ideen, merkt man dann, die war vielleicht doch nicht so gut. Da ist nicht so viel Substanz, wie man eigentlich haben wollte. Und eine andere Idee, die vielleicht nur eine Randidee war, die wird auf einmal ziemlich groß. Also wir erleben ja zurzeit, wir nehmen das jetzt gerade auf, ich weiß nicht, wann es ausgestrahlt wird, aber mitten in der Corona-Epidemie, dass ein Ereignis ist, das keiner vorhergesehen hat und das plötzlich über uns hereingebrochen ist. Und mit diesen Ereignissen habe ich mich ja auch viel beschäftigt. Als Recherche für dieses Buch. Es gibt ja diese Black Swan Theory und diese schwarzen Schwäne und ein schwarzer Schwan ist eben ein Ereignis, das alles über den Haufen wirft, was man bislang wusste und von dem niemand erwartet hat, dass es hereinbricht. Und diese schwarzen Schwäne, die ja tatsächlich bei Magic auf dem Campus dieser Firma auf einem Teich schwimmen. Das habe ich übrigens geklaut von der Firma Huawei. Es gibt ja diese große Technologiefirma in China, Huawei, und die haben tatsächlich auf ihrem Firmengelände einen großen Teich und auf diesem Teich sind schwarze Schwäne, um die Mitarbeiter daran zu erinnern, jederzeit könnte was passieren, das alles über den Haufen wirft, seid darauf vorbereitet. Und genau, jetzt haben wir so ein schwarzes Schwan-Ereignis und dass überhaupt so etwas passieren kann, das alle Sachen auf den Kopf stellt, ist natürlich für einen Autor ein ein absolut faszinierender Gedanke. Und in dem Buch, das ich jetzt geschrieben habe, ist es eben nicht der Ausbruch einer Epidemie, sondern es ist ein Algorithmus, der plötzlich außer Kontrolle gerät und der plötzlich sozusagen sich verselbstständigt und auch von seinem Entwickler sich abkoppelt und dabei ist, das letzte bisschen Magie aus unserer Welt herauszubringen. Und das war im Grunde so der Grundgedanke, der dieses Buch beflügelt hat.
Ja, ist ja auch gar nicht so unwahrscheinlich, ehrlich gesagt. Also das klingt jetzt so ein bisschen nach Dystopie, aber im Grunde ist es ja, also die Gefahr lauert täglich, sekündlich, millisekündlich irgendwie, dass genau so etwas eben passiert. Wenn du sagst, du hast immer mehrere Ideen sozusagen in der Schublade und da spielen dann natürlich auch aktuelle Ereignisse wie das, was wir jetzt gerade erleben müssen, eine Rolle bei der Weiterentwicklung von irgendeiner Idee. Wie ist es jetzt bei dir gerade? Also ich meine, durch die Corona-Krise sind ja eigentlich alle, die mit Kunst und Kultur im engen und auch im weiteren Sinne zu tun haben, beeinträchtigt, gehandicapt. Die Lit Cologne ist abgesagt worden. Da wärst du auch mit deinem Buch aufgetreten. Du sitzt jetzt gerade in Berlin. Man weiß nicht, was mit der Buch Berlin wird. Wie empfindest du das jetzt im Moment in deiner Situation?
Naja, ich möchte nicht zu viel klagen, denn vergleichsweise geht es uns Autoren ja immer noch gut. Wir können immer noch zu Hause sitzen und neue Geschichten aufschreiben, auch wenn wir nicht wissen, ob es danach noch die Verlage und Buchhandlungen gibt, die diese Geschichten auch tatsächlich noch an den Mann bringen. Aber letztlich glaube ich, in so einer Situation, in der wir jetzt sind, wo im Grunde alle verzweifelt und unwissend sind, bringt es nichts, sich da in der eigenen Verzweiflung und Unwissenheit zu suhlen, sondern das Wissen, dass es eigentlich allen so geht, macht es dann schon leichter, denke ich. Und Menschen, die nur davon leben, dass sie auftreten und andere Menschen um sich versammeln, Schauspieler und Musiker, die haben es noch schwerer getroffen als wir. Ich bin gesund, meine Familie auch, alle um mich herum, die ich kenne, auch. Und das ist die absolute Hauptsache. Und deswegen will ich nicht einstimmen in den Chor derjenigen, die da jammern, sondern einfach versuchen, diese Zeit zu nutzen, um zu schreiben.
Ja, ich denke auch, ich habe da vorhin auch noch mit einer Kollegin drüber gesprochen, dass man jetzt, es hat natürlich viel Negatives, aber es hat auch das Positive, dass wir Zeit geschenkt bekommen haben, was in unserer Zeit, in der wir so leben, wirklich ein Geschenk ist. Dieses Alltagshyperventilieren und Rumhetzen und so ist jetzt mal zwangsweise auf die Pausentaste gedrückt worden. Ben, der hier neben mir sitzt, muss ja auch für die Schule, also für seine Abschlussprüfung eigentlich lernen. Das ist auch noch mal eine andere
Sache. Ja, genau. Aber ich muss auch sagen, man kommt jetzt während dieser Krise, kommt man in so alte Sachen, die man eigentlich gar nicht gedacht hat, dass man sie in so kurzer Zeit wieder auffassen würde, kommt man wirklich schnell wieder rein. Also dadurch, dass ich jetzt das Buch wieder gelesen habe, habe ich jetzt tatsächlich wieder Lust bekommen, mehr zu lesen, so was ich jetzt in den letzten anderthalb Jahren eigentlich kaum gemacht habe, was ich jetzt eigentlich nicht erwartet hätte. Aber ich finde finde diese Entwicklung tatsächlich ziemlich interessant. Und
auf jeden Fall. Ich finde gerade, und deswegen heißt der Podcast ja auch Schön und Gut, das junge Buch, ist das eine Chance, wieder mal zu alten Werten zurückzugreifen, im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht auch einfach mal zu einem Buch zu greifen und wieder vorzulesen. Du hast ja auch, ich glaube, eine 5-jährige Tochter, ne, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Was liest du deiner Tochter denn am liebsten vor? Oder hat die eine Lieblingsgeschichte, die sie gerne hört von dir?
Also im Moment lese ich ihr Der kleine Hobbit vor.
Wow,
das ist natürlich, ja, eigentlich ist sie noch ein bisschen zu klein dafür, aber ich hatte einfach so eine Lust, diese Geschichte nochmal zu lesen und ich springe dann über die Stellen, die zu spannend oder zu grausam sind, springe ich immer so elegant drüber. Aber sie möchte eigentlich jeden Morgen von mir erfundene Geschichte hören. Oh, die muss auch immer ziemlich lang sein und so, man wacht da gerade auf und man hat so irgendwie noch total im völlig müden Zustand, muss ich dann immer eine Geschichte erfinden. Aber ich denke immer, das ist dann eine gute Übung für den Autor.
Auf jeden Fall. Also das ist eine echte Herausforderung, meine Güte, muss ich sagen. Und da wird man ja vor allen Dingen nicht jeden Tag auf dem gleichen, gleich guten Bein erwischt sozusagen. Ne?
Das fördert auf jeden Fall auch die Kreativität, ja.
Ja, total. Damit startest du schon kreativ in den Tag. Kannst du dich erinnern, was dein persönliches Lieblingsbuch war, als du Kind warst?
Ja, das sind so viele. Also ich habe als Kind unglaublich viel gelesen. Es war ja noch die Kindheit vor Smartphone und Spielkonsole und so weiter, bis dann irgendwann der C64 kam. Das war dann was anderes. Aber also ich habe geliebt die Geschichten von Michael Ende. Ich habe geliebt die Geschichten von Astrid Lindgren. Ich habe das kleine Gespenst natürlich gelesen. Und also alles im Grunde, was wir heute als Klassiker empfinden und von dem wir denken, das müssen unsere Kinder wieder lesen. Aber das waren eben die Sachen, die es in der Bücherei damals gab. Und man durfte immer 4 Bücher ausleihen, so und pro Woche. Und dann habe ich natürlich auch immer versucht, möglichst dicke Bücher auszuleihen, damit die nicht direkt schon wieder ausgelesen sind. Mhm. Aber ich könnte dir jetzt nicht das eine Buch sagen, von dem ich sage, das.
Aber
das
interessant. Wir sind da, guck mal, was hier gerade auf meinem Schreibtisch liegt. Die unendliche Geschichte von Michael Ende. Das ist nämlich mein absoluter Traum, genau wie Bastians absoluter Traum ist, Balthasar Buchs, endlich mal eine Geschichte zu haben, die niemals endet, dass man sich nicht von den geliebten Protagonisten verabschieden muss. Ja, schön wär's. Vielleicht gelingt dir ja mal irgendwann die unendliche Geschichte oder eine Reihe, gibt, ja, wer weiß.
Vielleicht. Es gibt ja einige Parallelen zwischen der unendlichen Geschichte und der Niemandsstadt. Also einige Leser haben auch schon gesagt, dass sie sich erinnert gefühlt haben. Und natürlich dieses Zuhause-Sein in zwei Welten und diese Welt, die gleichzeitig existiert und der Zugang zu dieser Welt, da gibt es schon Parallelen zu. Und Ich hatte das selber beim Schreiben gar nicht mehr auf dem Schirm, aber als mir das dann jemand gesagt hat und ich selber nochmal die unendliche Geschichte daraufhin gelesen habe, habe ich gedacht, okay, das ist vielleicht aus meinem Unterbewusstsein da reingesickert und jetzt natürlich, wenn jemand sagt, das ist eine moderne Form der unendlichen Geschichte, freue ich mich natürlich total.
Das ist ein tolles Schlusswort, Tobias. Ich danke dir. Tobias Goldfarb, Niemandsstadt, ein Jugendroman. Würdest du sagen, ab wie vielen Jahren geeignet? 12, 10, 11, 12, je nachdem?
Der Verlag sagt ab 13. Kann man ab 13, glaube ich, gut lesen. Man kann es aber auch lesen ab 11 oder 12 oder sogar 10, wenn man gut und gerne und dicke Bücher liest und sich gerne einen Knoten in den Kopf macht. Es ist kein Buch, das geschrieben ist eben nach dem 0815-Strickmuster. Okay. Was man einfach so, es ist schon ein bisschen komplizierter, aber ich muss ehrlich sagen, es gibt inzwischen so viele Bücher, deren Aufbau genau gleich ist, sodass ich dann beim Lesen schon weiß, was auf der nächsten Seite passiert. Und ich habe eben auch versucht, ein Buch zu schreiben, das mich selber beim Schreiben auch nicht langweilt, wo ich nicht das Gefühl habe, dass ich einem ausgelatschten Pfad folge, sondern mal was ganz Neues mache.
Und es gefällt offensichtlich auch 17-Jährigen.
Mir gefällt es sehr gut. Also ich hab mich da sehr gut reinversetzen können in dieses Buch und ich denke, ich werde es auch sogar nochmal lesen, weil ich fand vor allem diese Dynamik zwischen den beiden Charakteren, fand ich sehr innovativ und das sieht man jetzt nicht alle Tage in anderen Büchern und ich fand es auf jeden Fall sehr schön, das Buch.
Vielen Dank euch beiden und ich wünsche eine gute Zeit und bleibt gesund vor allen Dingen. Ne?
Ich bedanke mich.
Danke dir.
Und ich hoffe, dass wir alle gestärkt und geläutert aus dieser Zeit wieder herauskommen. Ja. Und ich bin ziemlich sicher, die nächste Herausforderung lauert dann schon um die Ecke. Und was jetzt geschieht, also wenn man das Buch, wenn man Niemandsstadt ein bisschen mit Hinblick auf diese Sachen liest, die Überhandnahme von Kontrolle und von Überwachung durch digitale Geräte, die jetzt sehr, sehr nützlich wäre in dieser Phase der Krankheit, wo die Frage ist, lassen wir es zu, lassen wir es nicht zu? Wenn wir es zulassen, nehmen wir es wieder zurück. Vielleicht nehmen wir es ganz zurück, vielleicht nehmen wir es nur ein bisschen zurück. Das ist, da habe ich mich viel mit beschäftigt und plötzlich ist das durch diese Geschichte absolut.
Es ist spannend in vielerlei Hinsicht geworden. Und ich hoffe auch, dass wir alle positiv und gestärkt aus dieser Geschichte rausgehen und vor allen Dingen bewusster mit dem, was wir tun und mit dem, was wir nutzen und in den Räumen, in denen wir uns bewegen. Ich bin sehr gespannt. Tobias, danke dir.
Ich bedanke mich.
Das war schön und gut, das junge Buch. Wir hören uns nächste Woche.